liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Podamos, der Podcast zu Podkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos mit dem Ant.
Und dem Mitch.
Ja. Hallo Mitch.
Hallo Ant, wunderschönen guten Abend. Na, wo erwische ich dich denn heute?
Vor dem Podcast-Mikro.
Ah, in deinem eigenen Studio. Wir haben noch gerade darüber geredet, dass es gibt ja Menschen, die sich in Studios einmieten und dann die ganze, ja, also sozusagen Infrastruktur dann nutzen können und dann auch selber, ja, gar nicht mehr so schneiden müssen. Ich meine, wir schneiden sowieso nicht. Also nur sehr grob schneidest du. Mhm. Aber das machen wir ja gar nicht. Ne? Wir senden ja hier quasi aus dem Homeoffice.
Ja, ja, genau, aus dem Homeoffice senden wir. Das machen die meisten Podcaster, die es von anderen produzieren lassen, ja auch oft. Aber sie machen die ganze Post-Production und dieses ganze Graffeln mit Hochladen auf irgendwelchen Diensten wie Podigy und Co. Dann nicht selber. Und schneiden musste ich übrigens letztes Mal doch, du hattest irgendwann geschnitten, irgendwann gesagt, als wir Quatsch, als du, glaube ich, Quatsch geredet hattest, da schneiden wir raus. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Es ist raus.
Echt?
Ja, 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 ja. Also den Quatsch, den du beim letzten Mal gesprochen hast, das bleibt unter uns und ich weiß es auch gar nicht mehr. Deswegen ist es jetzt vergessen, nicht passiert.
Ja, ich hatte so komische Wortfindungsstörungen, das passiert mir ja sonst nicht, aber ich habe, glaube ich, so die Wörter teilweise so abgekürzt, dass so ein paar Silben da fehlten und so, ne?
Gott, oh Gott.
Ja, Deportion habe ich irgendwie gesagt, als wir über Remigration und was eigentlich bedeutet, gesprochen haben. Und dann habe ich auch Biodiesel gesagt die ganze Zeit, das war eigentlich Agrardiesel.
Ja gut, sowas muss man natürlich drin lassen.
Ja, fahren die mit Biodiesel, die Bauern mit dem eigenen Mais?
Ja, ja, ja. Wir hatten auch, da wir jetzt gerade hier über falsche Sachen sprechen und sonst was, wir haben, glaube ich, Feedback für unsere letzte Sendung erhalten. Da gab es einen Kommentar, den ich am nächsten Tag dann freischalten musste, als es online ging.
Anonym.
Das war völlig anonym. Von irgendeiner Flitzpiepe. Den wir natürlich nicht kennen. Nein,
nein.
Wir kennen doch unsere Flitzhieben nicht. Episode im Blog ansehen. Seien Sie live dabei, während ich mich durch unseren Blog bewirke. Holly Johnson, hier Holly J, hat am 22. Januar 24 Folgendes gesagt. Frankie says, great episode.
Ach so, ja, okay, den kenne ich vielleicht, diesen Holly J. Ich dachte, es käme jetzt wirklich was an Feedback.
Ja, wir hatten ja
also richtiges Feedback.
Über den C64 gesprochen. Menschen.
Ja. Und Frankie Goes to Hollywood.
Genau. Und diesmal haben wir noch gar kein C64 Follow-up. Das kommt bestimmt noch in einer nächsten Folgen. Aber wir hätten über das Videogame Frankie Goes to Hollywood gesprochen.
Ja, also es kann sein, dass ich was vielleicht dazu beitragen kann, denn zwischen der Aufnahme und der Ausstrahlung dieser Episode werde ich vielleicht einen sogenannten Marché Noir besuchen, der sich in Dortmund befindet. Und dort werden Vintage-Spielzeuge, Videogames, Schallplatten und sonstiges aus den, keine Ahnung, 70er, 80er Jahren wahrscheinlich feilgeboten. So, ich sag mal so, He-Man-Figuren in den Original-Blisters für 140 Euro, sowas. Ne? Ah. Bin ich natürlich dabei, aber mit abgezähltem Geld.
Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee, wie damals bei den Plattenbörsen. Da sollte man ja auch wirklich aufpassen, dass man sich was vornimmt, wie viel man maximal ausgibt.
Ja, ja.
Es gibt so schöne, tolle Sachen und einige davon völlig überteuert, aber man kann sie nicht einfach woanders kaufen, denn es gibt dann nur in dem Moment oder eben nicht.
Ja, ja, und dann denkt man, oh ja, werde ich das in 20 Jahren bereuen, wenn ich alt und grau bin, dass ich mir damals nicht diese, was war das damals, dass ich das nicht gekauft habe, die Maxi-Single, die weißt schon, die von Depeche Mode, die mit der Edged B-Seite, die Enjoy the Silence, die dritte, ne?
Die dritte.
Die jetzt sowas von rar ist, die hätte man gerne mit der Rose auf der nackten, rillenlosen B-Seite.
Ja, ja.
Eingraviert. Ja.
Da war gerade schon bei Depeche Mode sind, das ist hier der offizielle Depeche Mode Podcast.
Genau, wir müssen unserer Chronistenpflicht Genüge tun oder nachkommen.
Ja.
Denn wir müssen ja immer mal wieder auf den Blick werfen auf die laufende Tour, die jetzt einen neuen 2024er Anlauf gemacht hat. Das heißt, die Herren sind wieder mal auf Tour in England, jetzt glaube ich hauptsächlich gerade, oder UK. Und da haben natürlich ein bisschen was an der Setlist gemacht. Nix, wovor man sich fürchten müsste. Also es ist ja nicht, dass irgendwie mal so, weiß nicht, Albumtracks aus den 80ern rausgekramt werden, die so lange nicht mehr gespielt haben oder noch nie gespielt haben oder solche Sachen, sondern es werden einfach mal so die erwartbaren Songs, die immer mal wieder auf der Setlist sind, ausgetauscht. Jetzt wurde World in My Eyes durch Behind the Wheel ausgetauscht. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch heißt, die Trauerarbeit ist jetzt abgeschlossen.
Ja, wollte ich gerade sagen, aber ja. Ohne Andy Fletcher im Video. Auf den Videowänden ist das ja schon, ja, da fehlt doch was mit der aktuellen Tour.
Genau, das wurde ja mal dem verstorbenen Bandmitglied Andrew Fletcher gewidmet und das lief dann wahrscheinlich so ein Jahr lang während der Tour. Und da haben sich jetzt mal entschieden, das nehmen wir jetzt mal raus. Das haben wir gewürdigt zu Genüge oder ihnen gewürdigt zu Genüge und machen jetzt mal einen anderen Fan-Klassiker, Fan-Favorite, nämlich Behind the Wheel rein. Hab mal eine Aufnahme angehört, gibt es ja tausende, die mit ihren Handys da irgendwas filmen und auf YouTube stellen. Es ist die übliche Live-Version, so wie sie klingt, seit der Music for the Masses Tour. Ne? Also da haben sie nicht großartig was geändert. Peter Gordino, der Keyboarder, spielt beide charakteristischen Keyboard-Linien halt mit seinen beiden Händen. Ne? Das wurde ja sonst immer aufgeteilt auf die anderen, jeweils ein Bandmitglied. Ne? Du weißt, das eine Thema, was zuerst kommt, dieses, was so ein bisschen klingt wie über eine Flasche geblasen. Ne? Düb, dü, 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 dü.
Ah ja.
Und so weiter. Und dann kommt noch sowas, was ich das hat, das klingt immer so ein bisschen wie so ein Sitar-Sound, ne? So wie so eine indische Gitarre, die ist ding. Da spielt er beides, ne? Kann er ja, ist ja ausgebildeter Pianist, hat ist ja nichts, ne? Linke Hand, rechte Hand. Kein Problem. Ja, und hier Martin Gosch spielt die Gitarre, die immer so dazwischen kommt. Und Dave Gahan singt und wirbelt wahrscheinlich einmal so ein bisschen auch herum.
Ja, ohne Wirbeln und, geht ja Def Gahan gar nicht
um
mehr.
Die eigene Achse. Es fehlt natürlich Andrew Fletcher, der dabei sein charakteristisches Handclapping gerade bei dem Song auch vorwärts getrieben hat. Ja.
Guck, da fehlt er wieder.
An zwei weiteren Stellen wurde die Setlist ebenfalls geändert.
Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, was dafür rausgeflogen ist, aber ein unter manchen Fans ja sehr geliebte Ballade aus den 80ern, Somebody, wird jetzt gespielt. Mhm. Also in diesem Mittelblock, wo die Balladen halt hingehören, ne, von Depeche Mode, wo, ich weiß nicht, ob es da auch so war, vielleicht weißt du mehr, dass Dave Gahan da seine Pause hat und ein bisschen pinkeln gehen kann und
Ja, das ist immer Martin das so, ne, wo so ein Schild kommt, sie haben jetzt die Mitte des Konzerts erreicht. Und Martin Gorff kommt auf die Bühne, singt seine Piano-begleiteten Songs. Ich glaube, es sind diesmal Strange Love und Somebody. Strange Love könnte sein, dass es auch neu ist. Weiß ich nicht, finde ich, warum spielen sie das Akustik? Das gehört eigentlich mit vollem Wumms, oder?
Ja.
Und Somebody ist, ja, ich glaube, da freuen sich alle, dass da wird es warm ums Herz, ne? Hab das noch nie live gehört, ne? Da ist ja immer so, je nachdem, zu welchem von den beiden Konzerten man geht. Einmal spielt er Question of Lust, einmal spielt er Somebody oder so. Ja. Bei uns war es immer nie Somebody, aber dafür hat das der Mensch von Forced to Mode, die Coverband, die ich letztes Jahr an der Ostsee gesehen habe, grandios gesungen. Sehr schön. Und ein dritter Song ist auch noch auf der Setlist gelandet. Ein weiterer Song von Memento Mori, von dem aktuellen Album, den sie bis jetzt noch nicht gespielt haben. Kurioserweise, so wie ich das in den Kommentaren gelesen habe, ein sehr beliebter Song bei vielen Fans. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wir haben ja so ein Rating gemacht des Albums, oder Ranking der Songs. Ich glaube, der Song ist bei uns gar nicht so gut abgeschnitten. Before We Drown.
Ja.
Also ich finde den so ein bisschen lahm.
Müssten wir nochmal hier im Workflow nachgucken. Das wird jetzt lang dauern. Man kann ja auch.
Hätte man mal vorher machen können.
Ja, ja.
Also, das ist einer von diesen Nummern, ich glaube, die Dave Gahan mit den beiden anderen nicht Depeche Mode, also Bandmitgliedern mit Christian Aigner und Peter Gordino, glaube ich, geschrieben hat. Also die Tour-Bandmitglieder. Und boah, ich weiß nicht, es ist so diese Melodieführung und dieses Getragene, da passiert nicht so viel in dem Song. Und interessanterweise live diesmal, also ich habe ja nur so eine Bootleg-Aufnahme natürlich bei YouTube gehört, und bei Christian Aigner, dem Drummer, wird ja oft ja vorgeworfen, dass er die Songs zu Tode knüppelt. Da aber in der Originalversion die Synth-Drums oder die Drum-Sounds ziemlich dünn sind, finde ich, dass sein richtiges Snare da ein bisschen knackig, ein bisschen mehr Wumms reinbringt, was dem Song eigentlich ganz gut tut. So wie ich das von dieser Aufnahme beurteilen kann.
Dazu läuft
ein Video im Hintergrund. was eigentlich nur so Wellenrauschen zeigt, hauptsächlich. Und das haben sie auch quasi als Video, als offizielles Video dann, ja, weiß ich nicht, ist das jetzt eine offizielle Single? Ich glaube, damit haben die schon längst abgeschlossen, ne? Seit Ghost Again, das war jetzt ja noch so eine Art Single-Veröffentlichung. Die haben ja schon keine physischen Tonträger mehr rausgebracht seitdem. Da, es gibt noch ein paar überteuerte Maxi-Singles mit einem weißen Label, also ohne Cover, ganz, ganz, ganz schlimme Sachen. Also ich glaube, das ist ziemlich dieblos, ne? Und also Before We Drown ersetzt jetzt Perfect Stranger, also das ist ein anderer Song aus dem Album, was glaube ich so die letzte Single war. Und ich glaube, viele Fans haben sich darüber beschwert, wie langweilig dieses, wie schlecht und billig dieses Video ist, was sie jetzt zu Before We Drown rausgebracht haben. Aber ich denke mal, es liegt einfach daran, dass sie so ein Backdrop halt Video brauchten für den Song beim Konzert. Und da Anton Corbijn gesagt haben, hier, komm, ey, hast du nie, geh mal ein paar Wellen aufnehmen, dann passt das zum Thema.
Ich halte mal die Kamera da auf die Nordsee.
Genau.
Und auf dem Ärmelkanal.
Auf der Hase da vielleicht noch was im Archiv, ja, oder so.
Stockvideo. So.
Ja, ja.
Ist noch irgendwo drin.
Machen wir so einen Super 8-Filter, sagen, ja, das ist Anton Corbijn.
Ja. Ich habe es gerade mal rausgesucht, es war Potamus 24, als wir darüber gesprochen haben, und zu dem Song gab es die Infos, die du gerade schon gegeben hast, wer es geschrieben hat, also die, ne, Drummer und Keyboarder, und der einzige Kommentar, der noch drunter steht, ist, wir ertrinken.
Okay.
Ja, das sagt einiges. Wenn man mehr wissen möchte über den Song Potamus 24, kann man alles nachhören.
Ja, also dann könnten wir gleich direkt den Übergang schaffen, über den Produzenten Herr Ford, ne? Des Albums.
Mhm.
Ja, ich muss aber kurz nachgucken, dass ich jetzt irgendwie die Namen nicht verwechsel. James Ford, genau, ich hätte gerade John Ford und so gesagt. Genau. James Ford hat das Album produziert, und James Ford hat nicht nur das Album produziert, aber ich glaube, er hat irgendwie macht er andere Sachen besser oder lieber, keine Ahnung. Er hat auch das neue Pet Shop Boys Album produziert, das erst im April rauskommt, wie jetzt jüngst bekannt wurde. Aber die Vorab-Single ist schon draußen, und ich bin mehr als begeistert. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Jungs in dem hohen Alter noch nach dieser, ja, also das ist so gut, so eine gute Single nochmal rauskloppen. Und ich glaube, es hat der John Ford auch wirklich, James Ford, wirklich sehr schön produziert. Das Album wird Nonetheless heißen. Das ist wieder so ein lustiger Albumtitel, Pet Shop Boys Nonetheless. Und der Song heißt Loneliness. Also irgendwie heißt irgendwas mit Ness, als am Ende zu tun. Und das ist so eine richtige Disco-Nummer, so ein Abtempo, High Energy, wie man da eigentlich von Pet Shop Boys gewöhnt ist. Mit Streichern, mit Bläsern, also da wird, da werden alle Register gezogen. Treibender Bass und diese melancholische, ne, Stimme von Neil Tennant, die man auch so, ja, gewohnt ist, finde ich auch ganz gut. Sie klingt nicht mehr so, hatte beim letzten Album, wo man gedacht hat, ja, natürlich, die Stimme, da werden so langsam ein bisschen alt auch, ne, häufig so diese sehr nasale Art zu singen. Jetzt ist es wieder ein bisschen sanfter, und ich glaube, die Stimme ist auch wirklich besser produziert als auf Hotspot. Jetzt werden wir so ein bisschen sehr nerdig, ne,
aber da haben wir zum Beispiel die
er rutscht wieder ab.
Das ist übrigens hier kein
Stopp's mich einfach,
Musikpodcast.
Ja. Nein, aber nur so am Rande.
Ja,
ja, also müsst ihr euch mal anhören. Ne? Hört mal im Hotspot rein und in die neue Single, ne? Also wie da die Vocals von Lieutenant produziert sind. Da ist viel zu viel, weiß ich nicht, Effekte und Zeugs drauf, dass man denkt, da will irgendwas verschleiert werden auf dem Album bei Hotspot. Aber nee, jetzt ging es wieder richtig gut. Und es ist auch nicht so nasal.
Ja, und bei Loneliness können wir auch das Video empfehlen.
ja, aber nur, wenn ihr 18 seid.
FSK 18, okay. Jetzt erwartet aber auch nicht zu viel an erotischen Inhalten. Aber es ist ein sexpositives Video. Eine Geschichte eines jungen Mannes wird es erzählt. Wir wollen nicht spoilern, schaut einfach mal rein. Aber es ist so, ich denke, das, was dort gezeigt wird, ist typisch Pet Shop Boys.
Ja, also es ist diese Homoerotik kommt natürlich da nicht zu kurz, ne?
Genau.
Es ist, ich fand es ein bisschen subtiler, fand ich schöner, wie zum Beispiel in den alten, also was heißt schöner, also ich finde es so explizit, jetzt sagen wir mal in diesem Video da, ne? Also es ist nichts sehr Explizites, aber ja, guck da einfach mal rein. Da ist zum Beispiel so alte Videos wie Domino Dancing, ne, wo es ja eigentlich darum geht, dass sich zwei Jungs um so eine junge Dame streiten und am Ende dann auch prügeln im Wasser.
Strand, ne?
Am Strand, ne, mit nacktem Oberkörper, wo das dann quasi wieder, naja, da prügeln sie sich und dann denkt man, oh ja, die haben eigentlich jetzt gerade festgestellt, sie brauchen diese Perle eigentlich gar nicht mehr, ne? Die prügeln sich so nett miteinander. Oder auch ja, kommt immer mal natürlich sowas vor, ne? Aber bei nicht so direkt, nicht so explizit wie jetzt in diesem Video. Ich finde es aber sehr schön gemacht. Es ist so ein bisschen, es ist diese Ästhetik dieser englischen Arbeiterklasse, wie die, ich mag auch so gerne diese englischen Filme, diese Arbeiterklasse, sowas wie, was ich, Billy Elliot
Ja,
oder
musste ich auch dran
Brass Off
denken.
oder so, ne?
Am Anfang wird
Und dann das.
eine Fabrik in Sheffield gezeigt, glaube ich, ne?
Ja.
Ja,
Genau, ne, das sind alles so Stahlarbeiter, ne, oder so Schlosser oder sowas. Ne, ganze, und ich finde sehr sympathisch diese Clique, die da gezeigt wird. Es ist nur ein 5- oder 6-minütiges Video. Das bringt dann irgendwie diese Clique um den Protagonisten sehr, ja, fast schon sympathisch nah. Also das ist einfach, weiß ich nicht, so vom Storytelling her ein schönes Video. Also weiß ich nicht. Also so diese Charaktere, so wie man sie, was sie aus Trainspotting oder so kennt, könnte man sich vorstellen. Was. Oder. Ja, also ich finde es einfach gut gemacht, ne? Und es passt auch sehr gut zu dem Song, weil es um Loneliness halt auch einfach geht.
Genau, passt gut zum Thema und auch passt auch wirklich gut zu dieser ja, sehr erfolgreichen britischen Popband mit diesem oft sehr bombastischen Sound. Und da der Sound ja so schön bombastisch auch bei dem Song ist, könnten wir vielleicht noch mal kurz auf das nächste Thema eingehen, was die Pet Shop
Ich
Boys
wollte noch kurz
betrifft.
nur die beiden B-Seiten, die
Ach,
oder
jetzt gibt's noch
Bonus-Tracks empfehlen.
B-Seiten. Leute,
Das
alle
ist, wir
natürlich
werden so
auch schon gehört.
gespoilert, nur gespoilt, nicht gespoilert. Ich sag, hier guck mal, Depeche Mode, ne? Die haben schon seit Jahren nicht mehr irgendwie noch eine B-Seite oder so, einen Bonus-Track oder sowas veröffentlicht, ne?
Und Pet Shop
Was,
Boys
oder
einfach so raus damit, raus
die hauen
damit.
3 neue Songs raus, 2 davon nicht auf dem Album. Party at the Ritz, das ist irgendwie sowas, fast schon Bluesartiges. Manchmal haben sie ja so Songs, die so in so einer Pentatonik spielen, die so ein bisschen groovy sind, ne? Das ist auch wieder sowas. Und der andere Song, Through You, I See Right Through You, das ist schon, der wird im Extended Mix geboten. Es gibt auch noch nicht mal eine nicht, also die normale Länge, aber die ist noch nicht veröffentlicht, aber jetzt kriegen wir schon die Extended Version. Und das ist eine Hymne. Eine Hymne, wie sie ihresgleichen sucht. Das ist so ein toller Song, wie der sich aufbaut. Und dieser Refrain ist irgendwie: I see right through you, I see the true you. Das war schon ein Zungenbrecher. I know the true you, I see right through you. Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Wahrscheinlich spricht da wieder, man denkt, das ist irgendwie so ein Beziehungsding, aber wahrscheinlich geht es wieder um irgendwelche Politiker. Bestimmt geht es um Donald Trump oder so. Ne? Das ist ja häufig auf so verschiedenen Ebenen da und das macht einfach Spaß. Reinzuhören.
Ich habe letztens einen Podcast über das 5. Album von Rory Williams gehört. Name, ich weiß nicht, wie er heißt. Also Album des die besten Alben aller Zeiten oder so heißt der Podcast.
Welches Album ist das 5. von
Das
Robbie Williams?
fünfte.
Also, um welches Album ging's?
Ach, shit. Das wollte ich eigentlich gar nicht
Gut.
erzählen. Ich wollte da erzählen, dass es eine andere Setlist in den USA gibt, weil einige Dinge zu explizit gegen amerikanische Politiker oder so ist oder gegen das Leben an der East Coast und West Coast.
Ach so.
Und
1, 2, 3, 4, 5. Escapology.
Escapology, genau, tatsächlich. Das letzte, was er mit dem kongenialen Songwriter. Jetzt hätte ich schon fast Garvey gesagt, aber das ist wer anders, über den wir gleich noch reden.
Guy Chambers. Nee,
Guy Chambers, ja, genau. Das war das letzte Album und einer der erfolgreichen Songs oder beliebten Songs, die drauf sind, die hat er auch abgrundtief gehasst. Und dann ging es auch auseinander zwischen den beiden.
Das ist mit Feel, ne? Ist das
Ja.
Album, zu dem wir die Tour gesehen haben?
Das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut.
2002, ja,
Ja,
kommt hin, ne? Ich glaube, da
Roundabout.
war viel hier gerade
Wenn es
der
nicht
große
sogar
Hit.
zu dem Album davor
Ja, Me
war.
and My Monkey, das weiß ich auch noch.
Ah,
Ja,
Me
das
and
war
My
diese.
Monkey, genau, ist da auch drauf,
Ja.
richtig. Ja, auch wieder. Daran musste ich auch an unsere Pottermaus Folge 24 denken, als wir über Caroline's Monkey gesprochen haben, wo es dann
Ja.
auch wieder um Drogensucht geht, ne? Das
Ja,
ist.
den schönen Song auf dem Album, ne? Den sie ja irgendwie,
Tja.
also ja, die machen alles wenig richtig.
Wenig richtig. Aber was die Pet Shop Boys richtig machen, die kommen auch ins Kino, um mal hier zum Punkt zu kommen.
Ja, stimmt. Es
Haben wir letztens darüber erzählt, ne? Dass das
wäre,
anstehen
in dieser
würde.
Woche wäre das der erste Termin gewesen, hätte man sich angucken können. Ja, das ist jetzt hier nicht direkt in meiner Stadt, sondern muss man irgendwie 2, 3 Städte weiterfahren. Ich glaube, das schenke ich mir auch sogar später mal die DVD, die dann wahrscheinlich dann rauskommen wird. Gibt noch am Sonntag, also gestern, oder je nachdem, wann ihr das hört. Ne? Aber ich habe auch gelesen, dass viele Fans international, weil das ja so ein Ding ist, was wirklich international an diesem einen Tag stattfindet in den Kinos, sich über den Sound beschwert haben, dass er viel zu dünn, viel zu leise war in vielen Kinos, ne? Viel zu wenig Bass und manchmal muss man wirklich sagen, Vorführer, Vorführer, peng, 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 mach den Sound lauter.
Ja, 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 schade, schade eigentlich. Hm.
Also die mit dem Mitschnitt der letzten Tour, die auch jetzt dieses Jahr nochmal weiter aufgenommen wird, der Greatest Hits Tour. Obwohl sie auch angekündigt haben, jetzt zu diesem neuen Album wieder mal 5 Tage hintereinander im Royal Opera House zu residieren.
Ah ja, das ist ja auch nicht bei uns, nicht im Ecke, ne? Schade eigentlich.
Nee, das stimmt. Ne? Aber da wurde natürlich auch die DVD zu der Supertour aufgenommen, die Inner Sanctum. Die sehr gut, eine sehr gute Live-CD-DVD ist. Ach man, ich könnte so viel darüber reden, aber ich habe noch ein anderes nerdiges Thema heute, worüber wir noch viel reden müssen.
Richtig,
aber deswegen, du wolltest schon zum anderen Thema, nicht Musikthema genau. Überleiten.
Und ne? Wir haben noch so viel zu sagen. Wir haben noch, ja. Noch ein musikalisches Thema. Wir haben natürlich wie immer Sport und noch ein politisches Thema, wo wir jetzt noch durchgaloppieren können, bevor wir ins eigentliche Thema kommen. Deswegen noch ganz schnell zu etwas völlig Bekloppten. Also ihr kennt uns ja, wir sind nicht der offizielle Eurovision Song Contest Podcast.
Nein, aber wir verfolgen
das und kommentieren das auch gerne jedes Jahr. Und ich habe es völlig verpasst und irgendwann kommt die Nachricht von Mitch, hier mitten in der Nacht und wohl zurecht, ich gucke mir das mal an. Was? Und es war, weiß ich, war das Sonntagabend oder Samstagabend um 23.55 Uhr oder so?
Ja, wahrscheinlich eher Samstag, Sonntag habe ich natürlich nicht mehr so spät.
Ja, ist auch völlig bekloppt. Und es, im Kontext des ESCs gibt es jetzt eine Sendung, die heißt... steht hier gar nicht.
Ja,
wie heißt wir suchen die? Den 9. Kandidaten oder irgendwie so ein Quatsch. fragt mich nicht. Es geht darum, dass jedes Jahr der NDR was sich was anderes überlegt, wie man den Vorentscheid macht und wie man eine die Person findet oder die den Song findet und die Künstler findet, die man dann zum ESC schickt, dies Jahr ja in Schweden. Mhm.
Ich will zum ESC, heißt die ganze Show.
Ich will. Also dieses, ja, richtig. Ich sag's ja schon, es gibt einen 9. Platz. 8 Kandidaten hat der NDR schon ausgesucht, aus Künstlern, die man auch schon halbwegs kennt. Ne? Also auch Marc Mutzke oder Max Mutzke heißt er, ne?
Max Mutzke, genau. Und, der schon mal dabei war und auch ganz gut abgeschnitten hat.
Ne? Genau. Und
war auch, ja auch von Stefan Raab noch so die Ära. Ne?
Genau, genau. Und auch ein paar andere, die man vielleicht kennt. Und jetzt kommen ein paar Nobodies und für die macht man nochmal eine Castingshow.
Gott, oh Gott. Als ob irgendwie 8 nicht schon reichen würden, ne? Warum lässt man, also diese Castingshow, das ist so, als ob die noch nie eine Castingshow gesehen hätten. Als ob irgendwie wir die ja, weiß ich, 20 Jahre zurückspulen und die so tun, als ob es noch nie im Fernsehen professionelle Castingshows gegeben hätte. Das ist so low budget, aber noch nicht mal, ja, aber noch nicht mal irgendwie mit Charme. Und ich meine, wo ist die Ironie?
Ja.
Also als ich da reingeschaut habe, vielleicht war eine andere Sendung anders, ne? Also ich weiß auch gar nicht, ob das schon also ehrlich gesagt, ich habe es nicht weiter verfolgt, ob da jetzt schon der Neunte jetzt gekürt worden ist oder nicht oder schon lange festgestanden hat. Ich habe nur gesehen, wie da Menschen vor diesen beiden ohne Publikum Coverversionen geschrottet haben von Songs. Ne? Also dass sie einfach, ich weiß gar nicht, wie, das muss ja schon eine Vorauswahl gegeben haben, denke ich mal, dass nicht jeder da einfach auch in diese Sendung.
Was erlauben Strunz?
Zur Aufzeichnung also gelassen
warum?
Wird.
Ja, und warum?
Die haben so grottig gesungen. Und dann müssen die beiden hier im Öffentlich-Rechtlichen, na, sind ja keine Dieter Bohlens, ja auch noch gute Miene zum bösen Spiel machen und dann sagen, ja, schön, ja, hat Potenzial, aber jetzt vielleicht nicht so für uns. Und dann, es ist einfach, also Leute, ich fordere einen Großteil meiner Gebühren zurück.
Naja, zum Glück wird kein Sendeplatz dafür verschwendet. Ne? Noch nicht mal auf den zweiten Kanal, auf dem ja die Halbfinals des ESC ja gezeigt werden. Die kommen ja immer auf One. Und man hätte ja auch irgendeinen Sendeplatz auf One um 20.15 Uhr oder mal am Nachmittag oder so bringen können für das. Aber jetzt verstecken sie es mitten in die Nacht. Und ich habe noch nie irgendwo dafür Werbung gesehen, dass das so gibt. Und ich gucke oft irgendwie öffentlich-rechtlich, ne? Und kriege irgendwie mit, was da sonst noch läuft, was mich nicht interessiert. So. Ich weiß, wann jede Schlagerparade kommt im ersten oder so, ne? Aber von diesem Ding habe ich nicht mitbekommen, seitdem nur du hast mir davon erzählt. Und tatsächlich, der ESC hat das natürlich auf ihrer Webseite auch veröffentlicht. Du hast, glaube ich, Sendung 2 von 6 gesehen.
6 sogar, meine Güte.
Das ist unglaublich. Und ich glaube, 4 und 5 sind jetzt schon in der Mediathek erhältlich. Und bin ich ja noch irgendwie weg abgesendet werden. Und die sechste gibt es dann nur in der Mediathek oder nur live. Ich verstehe es nicht. Es ist auf jeden Fall grottig. Und du hast die beiden noch gar nicht genannt, die das dann noch moderieren, ach, beziehungsweise da die Jury gleichzeitig bieten dürfen.
Ray Garvey und Conchita Wurst. Ray Wurst, wie sie alle heißen.
Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich meine, Ray Garvey, wer kennt ihn nicht? Von Masked Singer, der grummelige Typ, der auch mal lustige Pullis anzieht und sich mal über einen der Kandidaten auch mal lustig machen kann. Und
ich glaube, das ist einer, der hat einen irischen Akzent, den ja, er aber gar nicht hatte, hatte nur in die Fernsehen.
Genau. Und Conchita Wurst, wunderbar erfolgreicher Künstler.
Ja, der hat ja auch
aus
schon
Österreich,
mal da abgerockt. Ne? Aus Österreich, ja. Für und Österreich den ESC geholt. Ne?
Macht mich fertig. Wobei ich, auch bei Conchita Wurst jetzt in den das Pronomen nicht kenne. Ich schande über mein Haupt, tatsächlich. Sobald wir uns kennenlernen, werde ich das richtig machen.
Ja, also ich hatte gedacht, er hätte diesen Wurstteil abgelegt, ne? Also ich dachte, er hieß jetzt einfach nur er oder sie, ist nur noch Conchita, Conchita. Als Kunstfigur, aber hat immer noch Conchita Wurst.
Das macht mich nicht fertig.
Ja. Naja, gut, sie sind Musiker, sie haben Expertise, sie können auch, natürlich unbestritten gut singen, ne?
Klar. Aber dass sie sich für diese Show hergeben, das wird ihnen hinterher auch peinlich sein. Und wahrscheinlich haben die beiden drum gebeten, bitte zeigt's nicht tagsüber.
Ja. Ja, wahrscheinlich haben die ganzen Kandidaten darum gebeten.
Ich meine, egal wer da als Neuntes da in diesen Vorentscheid, den wir dann ja noch haben werden im März oder so.
Ja, ich hoffe, da freue ich mich schon drauf. Ja.
Wird doch diese neunte Interpret nicht gewinnen.
Na, wer weiß, wir haben ja noch nicht gehört, aber ich glaube, Max Mutzke ist ja schon ein, der hat ja auch schon hier diese Maskenshow da gewonnen, ne? Und ich glaube, der könnte das schon machen.
Also beim ESC sind die, wird ja nur neu gemischt, aber ich meinte jetzt den Vorentscheid, also für wer für Deutschland nach Schweden fährt. Wobei, da gibt es ja jetzt auch nochmal so ein, aber das ist, jetzt sind wir da sehr politisch, mehr als 1000 schwedische Künstler, die fordern, dass Israel von dem ESC ausgeladen wird.
Das habe ich noch nicht gehört. Das ist interessant.
Das ist relativ frisch. Auch die damalige Siegerin, schwedische Siegerin, die Mutter von der Fridays for Future Gründerin
Thunberg.
Thunberg, genau, Greta.
Stimmt, genau, die war ja mal.
Die hat da unterschrieben und
ja gut, ja, abgefällt vom Stamm oder umgekehrt. Ne?
Ja. Und naja, Argumentation ist natürlich der Vergleich zu Russland, ne, und den dortigen Krieg, ne, also. Schwierig, sage ich nur.
Schwierig auch zu vergleichen.
Ja, das sowieso. Das sowieso, ne? Und wir müssen da gar nicht in die Tiefe gehen. Ich hab's nur
auf der einen Seite einen Angriffskrieg, einen vorsätzlichen, brutalen und auf der anderen Seite aus dem Ruder gelaufenen Verteidigungskrieg.
Aus dem Ruder gelaufen ist gelinde gesagt noch, ne? Also ich meine, 50% der Gebäude sind jetzt wohl geschrottet in Gaza. Das ist schon eine Menge, ne?
Also ich meine, das wurde schon in Kauf genommen.
Es wurde aber auch von der Hamas in Kauf genommen. Also ja.
Deswegen, wir können das wirklich nicht. Und das,
ich verweise nur auf die letzte Anstalt. Es ist nicht einfach, so einem Format hier den Nahostkonflikt zu erklären oder zu rechtfertigen oder zu
denken. Das haben sie da versucht
und sie haben es gezeigt, dass man daran scheitert, wenn man es mit Menschenverstand tut.
Die Anstalt?
Die letzte Anstalt, Die haben das tatsächlich zum Thema gemacht.
Gut, also dann empfehlen wir einfach mal die Anstalt ZDF Mediathek noch einmal.
Also lieber die Anstalt gucken statt der ESC vor hier, ich will und so.
Ich will Wurst.
Ich will Wurst. Ich will Handball eigentlich. Ne?
Du willst Handball? Okay, ja. Ja, gut, dann gib uns Handball.
Genau, wir geben uns ganz kurz zum Sport. Auch hier Chronistenpflicht. Wir hatten letztes Mal darüber gequatscht, dass das Turnier angefangen hat. Das Turnier ist beendet. Hat in Deutschland stattgefunden. Die Europameisterschaft der Herren im Handball. Gewonnen hat Frankreich. Im Finale war auch Dänemark, die unterlagen. Und wir sind leider auch nicht Dritte geworden gegen Schweden, sondern Schweden, die sich dann gleichzeitig auch für die Olympischen Spiele qualifiziert haben, die in Paris diesen Sommer stattfinden werden. Denn Dänemark ist als Weltmeister eh schon gesetzt gewesen. Frankreich, naja, als Heimatland ist natürlich für die Handballturnier während den Olympischen Spielen auch gesetzt, Sommerspielen. So viel zu Handball, Schluss von Handball, beim nächsten Mal geht's wieder weiter mit Eishockey.
Ja, also es gibt sich quasi die Klinke in die Hand. Ne? Und dann haben wir auch noch irgendwie Fußball im Sommer, ne?
Ach, die Männer wieder mit ihren Europameisterschaft, das verkacken wir doch alle. Das wird nicht interessant. Wobei da ist schon interessant, da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Dann es gibt ja relativ viele Demos in Köln und meine Demo, auf der ich war ja auf dem Heumarkt. Und jetzt haben vor 2 Tagen die Anwohner vom Heumarkt mit einer geklagt gegen das Fanfest auf dem Heumarkt, weil zu viel ist zu viel. Und besoffene Fußballfans aus allen Herren Länder, die sich jeden Abend da ein Fußballspiel reinziehen, nein, darauf haben die Kölner am Heumarkt keinen Bock mehr.
Das ist aber große, große Vorurteile gegenüber den Fußballfans, oder?
Also ja, ich war selbst mal einer. Ich weiß, wovon ich
du
rede.
Weißt, du weißt, was da abgeht. Ja.
Vor allem beim Männerfußball. Ne? Bei Frauenfußball geht das ganz anders ab.
Ja, ja.
Also eher wie beim Eishockey.
Prosecco.
Das war jetzt auch ein schönes Vorurteil.
Wir tief, greifen tief in die Klischeekiste hier rein.
Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja.
Mitch?
Aber Dings hier, Dings, ne, wo wir da hier Erasure geguckt haben,
ja, das war okay. Ne? Das war das. Das ist auch nächstes Jahr und dies Jahr wieder total beliebt, wenn hier ESC ist und hier Bühne und so und Pride Parade und Halligalli.
Christopher
und
Street Day, das war's, ne?
Christopher Street Day, genau.
Ja.
Pride Week.
Ja. Ja, aber gut, das wird ja nicht langweilig, ne? Da haben wir wieder viele Dinge, die da passieren.
In Apropos hier Regenbogenflagge.
Ach so.
Hier, es gibt auch sowas wie Plakate. Protestplakate.
Protestplakate.
Die halten wir jetzt alle schon in Luft.
Du hast von deiner Demo berichtet und ich bin auch meiner Bürgerpflicht nachgegangen und ich kam auch von Herzen. Natürlich, es gab auch in meiner Heimatstadt eine Demo für die Demokratie gegen rechts, gegen die AfD, gegen die Ne-AfD.
Nee.
Und 4.500 Leute, denke ich mal, das war so dann die Endzahl, die aber rauskam, tummelten sich in Hagen. In der Innenstadt. Es war eine Wahnsinnsatmosphäre. So viele Leute da am frühen Abend zu sehen, als es wirklich schon dunkel auch war, die dann alle mit ihren vielen Plakaten und Parolen skandierend. Es war jetzt gar nicht so viel, was da skandiert wurde, aber auch, es war jetzt wirklich auch, wie die Veranstalter sagten, wir sollen nicht leise, sondern ruhig laut durch die Straßen gehen und dann zu einem Kundgebungsplatz, wo dann halt ein paar Kundgebungen dann halt auch stattfanden, aber es war, glaube ich, wirklich so die Gesamtatmosphäre, wo man gesagt hat, ja, es kommen Leute aus verschiedensten kulturellen Richtungen, aus verschiedenen Vereinen, ne? Also wirklich die ganze Stadt in ihrer Bandbreite war da vertreten und Schulen haben auch dazu Initiative ergriffen, dass sie mit ihren Schülern zusammen, also auch mit jungen Leuten dahin gegangen sind. Ich fand einfach wirklich wichtig und genau das Richtige, was zu dieser Zeit da getan werden konnte. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Anlass oder vielleicht auch mal das zu wiederholen und das nicht nur als einziges, einmaliges Event, nur als Reaktion auf diese unsäglichen Äußerungen und Vorgänge bei dieser Potsdamer Treff zu sehen. Ne?
Ja, ja, es gibt ja schon sehr, sehr viele Stimmen auch dazu und Reaktionen aus der Politik und dass das Mut macht, dass so viele Menschen zu unseren demokratischen Werten stehen und sich halt entgegen dieser populistischen Scheiße entgegenstehen und einfach mal aufstehen und nicht nur bequem sind. Und ich denke, es sind viel, viel mehr, die tatsächlich auch das im Gedanken unterstützen, als die auf die Straße gehen. Aber es ist schon irre, wenn man da auf die Straße geht und sich mal trifft mit anderen Leuten, die manchmal vielleicht auch ganz weit links sind und zum Beispiel die NATO ablehnen oder so. Aber trotzdem, man steht da zusammen und ist da wegen der einen Sache, die jetzt tatsächlich zu weit gegangen ist. Ne? Und es gibt einiges an schönen Demosprüchen und mein Liebster, den ich bisher gehört habe, war ganz Köln hasst die AfD. Gab es in Hagen bestimmt auch.
Ja, ich bei diesem Hassen habe ich natürlich auch gedacht, ja gut, die Formulierung, ne, warum wenn, war das nochmal?
Ja.
If they go low, we go high oder andersherum, ne? Das heißt, natürlich, so kann man es natürlich formulieren, es ist ein starker Ausdruck, ne? Und man sollte natürlich gucken, dass man es nicht übertreibt.
Genau, also Hass darf nicht zu Gewalt werden in dem Fall, ne? Und den man natürlich oft damit, aber auch vielleicht im Kopf verbindet.
Ja. Wir haben einfach die besseren, die vernünftigen, vernünftigen Konzepte, vernünftigen Argumente und wir lassen uns von ihnen einfach nicht verarschen von genau. den Wölfen im Schafspelz und der Schafspelz erbröckelt.
Ja, ja.
Zusehends.
Ja, ja, das ist astrein völkisch, was da läuft. Und das wird halt ein bisschen dekonstruiert und das merken auch immer mehr. Ne? Ich glaube, diese verdammte Partei hat in aktuellen Umfragen auch schon 3% verloren. Und
Demos gibt es sogar in Thüringen mittlerweile.
Ja. Ja, also, ja, ja, auch da. Selbst in Freiberg, ne, wo wir in den letzten Jahren noch ziemlich heftige Nazi-Demos gesehen haben. Selbst da, wo man denkt, ist das vielleicht so braun, dass man sich nicht auf die Straße traut mit dieser Meinung. Das, doch, doch. Ja. Auch da rottet man sich zusammen und genau, und dieser Bruder im Geiste, Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes, wird jetzt selbst vom Verfassungsschutz man beobachtet. Man denkt,
das ist irgendwie da irgendwie im Albtraum oder so, vielleicht ein Traum, das kann doch irgendwie nicht sein. Das
Ja. Das wurde auch lange irgendwie, glaube ich, nicht ganz öffentlich gesagt, weil das ein, glaube ich, ein ziemlich heißes Politikum ist, ne? Wenn man merkt, dass der eigene Chef jetzt, oder ehemalige Chef so ein Mist von sich gibt und dann deswegen beobachtet werden muss, fragt man sich, wie ja verkrustet und vielleicht völkisch sind die Strukturen im Amt. Naja, dazu. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Auch ein schöner Spruch, den ich gerade lese.
Ja, es gibt sowieso sehr schöne Menschenrechte statt rechte Menschen und so weiter, ne?
Genau, alle zusammen gegen den Faschismus. Und gegen das Konstrukt aus Volk, Nation und Rasse. Für uns gibt's nur eins, Klasse gegen Klasse.
Ja, Jugend ohne Gott gegen Faschismus.
Jawohl. Schön. Ich meine, das ist mal ein schönes Geplauder gewesen, oder? Ach, ich wollte noch in dem Zusammenhang noch ein Meme erzählen. Die erste große Meme-Welle, die durch Mastodon, durch unseren schönen, flauschigen, alten Mammut-Twitter-Ersatz jetzt gelaufen ist. Und zwar kennst du doch die Aufkleber von der Antifa. Die hat man bestimmt schon mal gesehen.
Mhm.
Ja? Und da gibt es halt verschiedene Arten von Sprüchen. Nicht ausgeschlafen, trotzdem da, Frühschicht ja, Antifa. Kommt
die Antifa.
Okay. Genau. Und davon gibt's ganz, ganz viele und auch sehr, sehr kreative Bilder. Das Originalwappen der Antifa besteht ja aus einer roten und einer schwarzen Flagge dahinter. Die werden manchmal auch durch andere Dinge ausgetauscht, ne, die einfach das so hintereinander gepasst haben. Und es gibt einen Hashtag-Generator und es gibt auch einen Hashtag auf den Instanzen von Mastodon. Und es war so 2-3 Tage dann wirklich ein sehr schöner Sport zu sehen, welche Sprüche es da gibt. Jap, jap.
Jap, jap.
Genau. Ich könnte sogar noch ein, zwei, vom Boardgame Arena habe ich dir ja mal erzählt, ne? BGA, Brettspiele. Online.
Ja.
Heute nicht auf BGA, Brettspielende Antifa.
Ach so.
Oder nicht geübt und trotzdem da Duolingo Antifa.
Duolingo, ja.
Ja. Nazi leugnen die Gefahr, Klimawandel Antifa.
Gut, dass wir wirklich alle Themen damit verbinden können.
Modular und trotzdem da Synthesizer Antifa. Oder mit Sägezahn und Modular auch Synthesizer Antifa.
Ja, vielleicht gibt es das sogar auch im Sit vom C64er.
Ja, stimmt. Genau.
Kann ich jetzt noch einen Reim drauf machen, um irgendwie mit einem Reim überzuleiten über unser Episodenthema, das große Episodenthema, das so groß ist, dass wir es eigentlich auch nur am Rande anschneiden könnten. Da fällt mir wirklich jetzt nichts ein, was ich mit da ist nichts.
Tja, mit Paw Patrol waren wir schon fast da. Also ein Anruf reicht, schon sind wir da. Paw Patrol ist Antifa.
Vielleicht soll ich sagen, Noppensteine, Raumfahrer, ja, hier kommt die Antifa oder so.
Genau, Klemmbausteine, Antifa.
Klemmbausteine.
So, ja, da haben wir es doch, unser Thema.
Da sind wir. Wir sind ja beim Thema angelangt.
Ich bin ja bekloppt.
Es ist wieder ein Jubiläum. Das heißt, dass dieses Jahr 45 Jahre, seit 45 Jahren kann man zum ersten Mal wurde vor 45 Jahren in ferne Weiten in das Weltall gefahren mit kleinen Klemmbausteinen und den süßen kleinen Männchen, den Minifigürchen mit Helm und Tank auf dem Rücken, ne? Wir reden von Lego, von Classic Space. Und wenn ihr mich sehen könntet, naja, ich habe
ein blaues T-Shirt an,
ein blaues ein T-Shirt angezogen.
Auf der Brust das Classic Space Logo.
Es ist dieses ikonische Classic Space Logo. Kannst du es kurz beschreiben?
Es ist ein roter Planet, gelber Planet. Drumherum so eine Schleife, eine Linie wie ein Schweif eines Raumschiffes und vorne an der Spitze so Richtung Herzgegend zeigend ist dann halt das Raumschiff, was letztendlich von oben zu sehen ist. Aber alles nur stilisiert, ne? Nur rot und weißer Umrandung.
Das ist so ikonisch geworden, dass also zumindest, es durchzieht sich, also die Lego-Fans und auch die Kinder, jetzt die Jüngeren, die jetzt gar nicht damit vielleicht in Verbindung irgendwas bringen, was zur Jugendzeit ihrer Väter, wahrscheinlich waren es eher die Väter, die es interessiert hat, seien wir doch mal ehrlich, aber vielleicht auch viele Mädchen. Das ist ja bei Lego gar nicht so, zu Anfang wurde viel darauf Wert gelegt, dass auch immer in den Katalogen gesagt wurde, das ist ja aber nicht nur, weil es Weltraum ist, das ist für Jungs, ne? Also Jungs spielen auch gerne mit Puppen, Mädchen spielen auch gerne mit Raumschiffen, also schenkt das ruhig mal euren Kindern auch mal Geschlechter unspezifisch. Aber, müssen wir, was da am Ende bei rauskommt, das ist natürlich dann doch
wahrscheinlich eher Gesellschaft und so, ne? Kindergarten, Schulen und Einflüsse von anderen und
Aber soll jetzt ja gar nicht unser Thema sein.
Ist es nicht. Ist es aber Hintergrund doch immer. Aber
ich habe erst gedacht, oh Gott, ich wollte das Jubiläum als Anlass nehmen. Also 45 Jahre, 79 kamen die Minifiguren raus und 79 haben sie dann auch den Weltraum bevölkert. Also da gab es die drei Legoland-Welten. Ne? Also wenn man heute einen Lego-Katalog durchguckt, da sind ja so viele verschiedene Welten und Franchise-Themen, da kommt man gar nicht mehr klar. Aber damals gab es wirklich drei große, ne? Also in der Minifiguren, die auch so in diesem Minifiguren-Maßstab dann auch gebaut wurden. Da gab es Stadt, da gab es Ritter, gar nicht so viel. Ne? Also das war eher ein sehr, sehr kleines, sehr, sehr kleine Welt mit wenig Sets. Ne? Und es gab Weltraum. Und das war wirklich für die ersten 10 Jahre mindestens, auch bis in die 90er hinein, ein großes, großes Thema. Ne? Also wirklich, was viele fasziniert hat. Und mich auch. Deswegen habe ich es jetzt mir auch ausgesucht. Ich habe ein bisschen, als ich hier so ein neues Buch gesehen habe, das ich mir auch direkt bestellt habe, Lego Space, da steht aber jetzt kommt es 1978 bis 1992. Ich dachte, oh Mist, habe ich mich wieder vertan. Hätten wir es eigentlich letztes Jahr machen müssen mit dem Jubiläum. Eigentlich ist es ja egal. Nee, aber stimmt schon. In Europa fing es 1979 an mit dieser Lego Space Linie. Ne? Und in den USA, da haben sie schon ein bisschen vorher, die hatten eigentlich vorgesetzt, 1979 auf den Markt zu bringen, wie es hier in diesem Buch steht von, wir verlinken das natürlich alles in Shownotes, das ist ein 200-seitiger Schinken, wirklich ein schönes, großes Format, in dem alle Lego Space Sets von 1978 bis 1992 besprochen werden, mit vielen schönen Bildern von einem australischen Autor. Tim Johnson, ne, bei Penguin Books erschienen. Es ist im Moment auch nur in englischer Sprache erhältlich. Man kann es über die üblichen Kanäle in Deutschland auch beziehen. Das habe ich gemacht und es war eine gute Investition. Da blättert man gerne durch und man erfährt viel über die Hintergründe, über die Produktion, über die Marketingstrategien und für verschiedene Teile, die auch auf den Markt gekommen sind, ne, also um die neuen Welten zu kreieren. Also Lego Space, das klar, nur Ende der 80er Jahre, Ende der 70er Jahre, du kannst dir vorstellen, warum das wahrscheinlich ein sehr lukratives oder ein Geschäft war oder ein Thema, was, wo sie gedacht haben, das ist auf dem Spielzeugmarkt bestimmt nicht unbegehrt.
Naja, ich meine, die erste Mondlandung ist gar nicht so lange her, ne? Also würde ich sagen, 68 Mondlandung und dann rauf war das ja immer wieder. Ne, ein großes Thema. Die Menschheit geht in den Weltraum. Ich meine, das ist auch tatsächlich ein Raum voller Abenteuer, wo man sich alles vorstellen kann, weil, da ist man ja so selten. Ne?
Selten, ja, das stimmt. Oder man hat es natürlich über Filme, ne?
Wir wollen noch nicht drüber sprechen, oder?
Wollen wir nicht drüber sprechen? Nein.
Doch, aber wir reden auch drüber, warum wir nicht drüber sprechen.
Aber es kann kein Zufall sein.
Das kann kein Zufall sein.
Nein. Gerade 1979, 2 Jahre nachdem, also als gerade wirklich hier die Star Wars Euphorie sich ihren Weg bahnte, ne?
Genau.
Dann auch genau. viele Space-Sets auf den Markt gebracht hat.
Und viel, viel später, als dann so Episode 1 rauskam, wir reden ja gerade über Episode 4, was Ende der 70er kam.
Ja, du wusste natürlich damals noch nicht irgendjemand, dass es Episode 4 mal sein wird. Ne?
Doch, doch. Das war immer so geplant. Das war immer im Vorspann. Steht jetzt oben drüber Episode 4.
Episode ja, aber das steht doch im Vorspann, seitdem es, also ich meine, wieder auf, neu veröffentlicht wurde, nachdem die ersten Episoden kamen.
Nein, nein, nein. Das war, glaube ich, immer klar gewesen, dass es diese, dass es mehr Geschichten drumherum gibt, eine Vorgeschichte und so weiter.
Liebe Pottermus-Fans, morgen um 12 Uhr im Faktencheck.
Nun gut, aber warum wir hier nicht über Star Wars reden, ist zum einen, Mitch will ja über das Classic Lego Space sprechen und da haben wir ja schon den Zeitraum ungefähr eingegrenzt, der bis in die 90er geht, also von 78 bis in die 90er. Und Star Wars ist heute ein großes Franchise, großes Thema bei Lego tatsächlich, seitdem es seit Episode 1, ne? Jar Jar Binks und diesen ganzen Gewumpel und dann wurde auch irgendwann die einzelnen Sets auch nochmal für Episode 4, 5 und 6 gemacht und hat dann die verschiedenen Sachen nachgebaut, alle schön und gut, aber bei Lego Space, da geht es doch grundsätzlich um ein Science-Fiction-Thema. Ja?
Ja, das stimmt.
Und wir können später auch noch reden, inwieweit es eigentlich so reelle ne? Science ist oder Fiction. Auch da wabert, glaube ich, bei Lego das Thema so ein bisschen hin und her. Aber hier meine These. Star Wars ist kein Science-Fiction, sondern ein modernes Märchen, also Fantasie. Da ist nämlich keine Science. Ne? Also das, was man von anderen Bereichen wie Star Trek oder so kennt, ne? Und anderen Science-Fiction-Geschichten, da geht es immer so auch um Weltraum und Forschung, Erforschen. Aber das ist bei Star Wars kein Thema. Bei Star Wars wird halt, naja, ein modernes Märchen erzählt. Das ist meine
These. Da geht es um Gut gegen Böse und die Ideologien und die Religion sozusagen fast schon dahinter, ne?
Ja, ja, ja. Wobei, dazu kommen wir nachher auch vielleicht ein bisschen, so Gut gegen Böse kann beim Spiel ja auch nicht schaden, ne? Das
einordnen. Nee, das stimmt. Und eine Storyline, ne? Das, was wir heute bei, zum Beispiel, ich ne, kenne ja aus meiner familiären Situation ganz gut das Thema Ninjago. Und das ist natürlich heute marketingtechnisch geht das gar nicht mehr ohne die eigene Fernsehserie, ne?
Ja.
Die Animationsserie, die Geschichte natürlich erzählt, die vorgibt, es gibt Charaktere, die haben Namen. Das gibt es damals bei Lego Space natürlich noch nicht. Seitdem es das Lego Movie gibt, haben wir einen kleinen blauen Astronauten, der Benny heißt. Ne? Und Spaceship? Das hat natürlich, für Spaceship, genau. Und der hat das natürlich auch wieder so ein bisschen die Nostalgie so wieder ins Rollen gebracht. Aber damals hatten die Lego-Figuren alle dieses gleiche grinsende Gesicht. Man konnte nicht zwischen Männern und Frauen unterscheiden, also vor allem nicht mit dem Weltraumhelm. Also im Stadt gab es natürlich unterschiedliche Friesen. Ne? Da kommt man anhand der Friesen und vielleicht auch mal an einem kleinen Goldkettenaufdruck erkennen auf dem Torso, dass es da eigentlich eine Frau sein sollte. Ne? Also das war natürlich auch noch sehr begrenzt, sehr beschränkt 1979. Aber natürlich im Weltraum, nein, da gab es zuerst nur ein rotes und ein weißes Weltraummännchen. Aber natürlich, wie du schon gesagt hast, ging um Science, nicht um War.
Genau.
Die hatten nichts mit Kriegen zu tun. Ne? Die hatten zwar irgendwelche kleinen Dinge in der Hand, die bestimmt auch bei den Kindern als Waffen benutzt wurden, so kleine Fernrohre oder sowas, die so nicht sehr spezifisch, ne? Könnte das eine oder könnte das andere sein. Oder die, ja, irgendwelche Antennen oder sowas, die an den Raumschiffen steckten, die könnten natürlich auch als Laserstrahlen benutzt worden sein. Das bestimmt haben die es auch so, als Kinder so gemacht, wenn die so ein bisschen so geswoosht sind mit ihren Raumschiffen durch das Kinderzimmer.
Das haben ja sogar die Lego-Designer zugegeben, ne? In diesem Lego-History-Artikel, den wir auch verlinken in den Shownotes zu Lego Space, gab es ganz klare Vorgaben damals, es darf nichts Kriegerisches sein, es darf kein neues Plättchen oder neues Plastikteil für die Minifigure in der Hand geben, das eine Waffe aussieht. Ist heute anders.
Bei Star Wars natürlich haben die alle ihre Knarren da, ne?
Genau. Und das durfte es vorher nicht geben, aber als das, was es gab, wurde halt entsprechend umgewidmet und die Designer haben sich schon vorgestellt, dass diese Parabolantennen mit so einem Strahl drauf halt kriegerisch, also ne, angesetzt wird. Aber offiziell war das tatsächlich alles nur zur Erforschung friedlich gedacht.
So hießen da natürlich auch die Sets, ne? Das, es gibt natürlich, also am Anfang konnte man die, glaube ich, noch ganz gut zuordnen. In den weiteren 10 Jahren, wo dann irgendwie immer mehr Sets auf den Markt kamen, wurden die auch viel abenteuerlicher, ne? Die Namen der Sets. Also es ist klar, es gab ein Galaxy Explorer, das ist das größte Raumschiff des ersten Jahres. Ganz interessant. Die haben dieses Raumschiff in drei unterschiedlichen Größen für drei unterschiedlich große Geldbeutel auf den Markt gebracht. Ne? Es gab den Galaxy Explorer, das war der große, der jetzt übrigens auch im letzten Jahr, glaube ich, war es schon, oder vielleicht schon ein Jahr davor, in einer Neuauflage mit neuen Steinen wieder auf den Markt gekommen ist, so als Nostalgie-Modell.
Genau, in der Reihe Lego Icons, ne?
Lego Icons,
was genau, ja, ne? Jetzt das Lego Creator Expert abgelöst hat vor zwei, drei Jahren.
Also der große, die Z-Nummer 928, ne, gibt auch so einen bedruckten Brick mit LL928, der an der Seite dieses Raumschiffs angebracht war, was Legoland heißt, ne? Legoland 928, ganz ikonisch. Das war der Space Cruiser mit der Moonbase. Ich muss sagen, fliegt bei mir irgendwo in einer Tüte noch rum, muss ich irgendwann demnächst mal aufbauen. etwas kleiner war hier der Space Transporter 924, so die mittlere Version. Da kann man, also wir müssen, das kann man jetzt ja natürlich nicht so gut beschreiben, ne? Das ist ein Raumschiff, was man hinten aufklappen kann, da kann so ein bisschen so eine Fracht rein, ne? Also wirklich auch ganz, keine Ahnung, was da drin ist, wahrscheinlich wurden einfach Vorräte da verstaut und von einem Planeten zum anderen gebracht. Und der ganz, ganz kleine Süße, das ist die, den hatte ich auch damals als Kind und ist immer noch existent, geschenkt bekommen irgendwann mal, die 918, das One-Man-Spaceship. Spaceship. Und was haben wir hier? Das One-Man-Spaceship. Aber wir haben, ehrlich gesagt, wir haben sogar zweimal das One-Man-Spaceship, sehr dekadent, aus einem Konvolut. Und das ist das Geräusch, ne? Das ist das Geräusch von zwei LL918. Da sind natürlich diese ikonischen Teile dabei. Ich halte es mal kurz in die Kamera, die keiner sieht. Hier, da ist hier so ein Slope. Ja, so eine schräge,
eine schräge Fliese.
Schräge Fliese, sowas, ja. Mit dem Logo vorne drauf. Hier haben wir auch das Teil mit dem LL 918.
Ah ja.
Damit wir es auch identifizieren können. Ja, und dann gab es natürlich auch solche Teile wie diese, diese Flügel, sowas hier, so diese abgewinkelten Platten, ne, mit denen man die Tragflächen bauen könnte. Ne? Das Schöne an den Sets damals war ja wirklich, dass im Gegensatz zu den Sets heute, ich habe es glaube ich irgendwie auch schon mal erwähnt, dass sie eingeladen wurde, das Ganze umzubauen und miteinander zu kombinieren. Es gab wenige Farben bei Lego, was heute natürlich, die haben Millionen von Farben gefühlt, die Sets natürlich sehr, sehr anschaulich und sehr realistisch teilweise machen lassen, aber man kann sie nicht mehr so gut miteinander kombinieren, weil natürlich dann eine, wie dieser Mensch aus Frankfurt, der Held der Steine sich nennt, auch gerne sagt, zu einer Farbseuche führt. Ne? naja, aber wenn man nur wirklich zwei, drei verschiedene Farben zur Verfügung hat und die Farben damals am Anfang von Lego Space waren grau, und blau hauptsächlich, was so sehr technisch irgendwie wirkt auch, ne? Und das Ganze abgerundet mit transparenten gelben
Scheiben.
Scheiben, ne? Also das heißt gelb transparent und noch so ein paar andere kleine gelb, grün und rote transparente Elemente, die so ein bisschen blinken an den, ja, also so Signalfarben an den Tragflächen sowas simulieren sollten, ne? Und man könnte jetzt natürlich durch diese ganzen Sets gehen, dafür fehlt uns die Zeit, aber ich finde es echt faszinierend, aus wie wenig verschiedenen Teilen damals so wirklich tolle und fantasievolle Sets gemacht wurden. Ne? Zum Beispiel so Raumstationen wie die 6970 Beta One Command Base. Leute,
wenn ihr diese Nummern hier nachvollziehen solltet ihr sowas wie Brickpedia oder sowas aufhaben und dann die Nummer einfach rein.
Oder Bricklink, ne?
Oder Bricklink, genau richtig.
Da kann man dann auch gucken, auch aus welchen Elementen die einzelnen Sets bestehen. Und wenn man sich zum Beispiel irgendwie sowas gebraucht gekauft hat und denkt, oh, da fehlt irgendwas. Also so eine Verkaufsplattform, wo verschiedene Händler mit verbunden sind. Da kann man sich zum Beispiel Sachen nachkaufen. Wenn zum Beispiel so etwas passiert wie das hier, was ich jetzt auch gerne mal in die Kamera halte.
Was sehe ich?
Na hier.
Wo ist die Kamera?
Wo ist das Vögelchen?
Genau, was haben wir da?
Das Irgendwelche? Wir haben einen Schrotthaufen.
Ein Schrotthaufen.
Wir haben Türen, Elemente, die in der Mitte zerbrochen sind.
Ach, kaputt.
Ja, die waren natürlich damals auch ein bisschen fragil. Mhm. Und da gibt es so Bruchstellen. Ja, so ein Element, das eigentlich so aussieht. So, und das ist so eine Schräge, die nach oben geht. So. Ja, man steckt das zwischen die Noppen. Und dann geht es so schräg nach oben. Und da oben sind dann nochmal so zwei Plättchen drauf. Und das bricht natürlich ganz gerne so an dieser Stelle hier auseinander, wo das hier ganz dünn miteinander befestigt ist.
Ja, ja.
Und dann hat man hier die zwei Einzelteile. Oder so ein, ja, um seitlich auch zu bauen, das hat man ja heute auch ganz oft, so nennt man ja Studs on Side oder so, ne? Oder Studs not on top oder so. Das gibt ja diese, guckt mal hier Lego Masters, ne, auf RTL, da wird das alles von diesen Experten immer mit den Fachbegriffen benutzt. Ja, das ist dann auch in der Mitte durchgebrochen, ne, wenn das irgendwie tief unten in der Kiste liegt. Und da kann man bei Bricklink mal gucken, was für ein Schweinegeld die Leute für diese alten Teile haben wollen. Klar, diesen Draht, die gab es nur in den alten Sets, die gibt es jetzt nicht mehr. Ne? Mhm. Ja, versuchen wir es mal mit Heißkleber vielleicht.
Ja, oder ja, einen guten 3D-Drucker. Ne? Ob es da Möglichkeiten gibt, dass die Dinger nachzuproduzieren.
Das machen ganz, ganz viele so. Mhm. Wenn ich das so bei Facebook verfolge, meine vielen Lego-Gruppen, ne? Die drucken sich halt irgendwelche Teile mit dem 3D-Drucker aus. Ne?
Ja. Ja, ja, und dann tauscht man vielleicht untereinander die Dateien mit dem, wo die Vorlage drauf ist.
Hm.
Ja.
Was es damals auch neu gab, waren diese weltraumspezifischen Baseplates, also die Bauplatten.
Ah ja.
Ja, bei Lego 32x32 Noppen, so, das ist so die klassische, die es auch mit Straßen bedruckt damals gab und so. Mhm. Ne? Gibt's immer noch, ne, auch ein bisschen größer, so als ja, Grundlage fürs freie Bauen, ne, mit dem ganz normalen Basic-Stein und so. Mhm. Und ja, weltraumspezifisch auch graue Platten. Da gab es zwei Sets, die man kaufen konnte. Einmal zweimal mit Kratern, so eine leichte kraterförmige Erhebung drauf, ne? Mhm. So die so übers Eck ging. Und noch zwei mit Plattform, so ein Landekreuz, so wie so bei so einem Flughafen, ne, so was Rundes und einer T-Kreuzung.
Ja, die Farben waren dann so ähnlich grau wie, und die, gelb. Wie die Baseplates in City, ne, für die Stadt.
Genau, ne, nur halt nicht so viele, ne, verschiedene, da gab es ja auch noch Kurven und richtige Kreuzungen und so. Da hat man halt nur diese Landeplattform gehabt und so eine T-Kreuzung. Aber daraus kommt man sich auch schon dann. Ja, so ein Weg basteln, ne? Teilweise waren die bei den Sets dabei, aber es gab sie auch einzeln als Zweier-Set halt jeweils zu kaufen. Ne? Also weder zwei Krater oder ein Set mit dieser Baseplate und der T-Kreuzung.
Ja.
Ja.
Ja, schön. Schön. Es gab es noch Schönes. Neben diesen ganzen Plättchen und Platten gab es auch andere Dinge, die, glaube ich, relativ neu waren, ne? In dem im Lego Space Bereich und das war etwas, was du uns auch, glaube ich, vorführen kannst, also ein Teil davon.
Achso, ja, ein bisschen Light später.
Sound, oder?
Genau, ein bisschen später kam dann auch mal was so gegen 1985 oder so. Ich bitte entschuldigt, wenn ich jetzt nicht die ganz genauen Daten habe, aber eine ganz neue Technik, da konnte es blinken und auch Geräusche machen, also ganz, ganz tolle Geräusche. Achtung, hört mal zu. Hört man das? Konnte man auf die Modelle stecken, auf so eine 9-Volt Batteriebox. Und durfte man einmal dran drehen und dann hat sich das Geräusch verändert. So.
Und das Blinken des Lichtes bleibt immer gleich. Also es wechselt immer, ne? Rot, blau, rot, blau, rot, blau, rot, blau, rot, blau.
Ja, aber je nachdem, wie man dieses Element mit den Lampen auf diese Plättchen steckt. Also das ist Kontakt. Eine ganz interessante Funktion der Stromleitung. Mhm. Also diese, die Noppen waren zur Hälfte mit diesen metallischen Leitern, wie kann man sagen, also durchsetzt.
Ja, ja, so. Das ist ja technisch, aber ja.
Ja, 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 nein, nein, genau. So, dass man auch dann spezielle Platten draufsetzen konnte, die halt auch diese Leiter hatten, sodass man halt einfach auf die normalen Lego-Platten Formen zurückgreifen konnte, aber die haben halt den Strom geleitet und darauf konnte man dann diese kleinen Plättchen, diese kleinen Blinker setzen. Aber je nachdem, in welche Richtung man sie draufsetzt, entweder bleibt das Licht konstant oder es wechselt.
Naja.
Das hört sich jetzt aber doch schon ein bisschen kriegerisch an, oder? Da könnte ich mir vorstellen, dass das eher so ein auch für so einen Angriff-Sound dann auch stehen könnte, ne?
Könnte sein. Das zeigt uns aber auch, dass es dann auch entsprechende, ja, verschiedene Gruppierungen gab, über die wir gleich noch reden können. Ne?
Hm. Es gab übrigens, um das nochmal kurz abzuschließen, ja, diesen Soundstein, den gab es auch für die City-Welt. Da hatten die meistens
Polizei und Feuerwehr.
Genau, da hatten die Feuerwehr und Polizei im Weltraum bei der weiß und bei der Feuerwehr oder Polizei war er schwarz.
Aha.
Ich zeig mal hier, schwarz.
Ja.
Den habe ich jetzt gerade mal ausgetauscht und der klingt dann natürlich anders. Der klingt dann
tatsächlich
so.
Tatsächlich, wie amerikanische Sirenen.
Oder so. Hightech in den 80er Jahren.
Ja, ja.
Ja, aber sie waren ja wirklich für sich erst noch, die kleinen Forscher, ne, und hatten nichts zu fürchten,
mhm,
bis dann irgendwann mal Lego auf die Idee kam, gut, wir müssen jetzt mal ein bisschen Spannung in die Sache bringen.
Ja.
Die ursprünglichen
genau,
kleinen Männchen, die hatten sich auch visuell schon ein bisschen weiterentwickelt. Man spricht teilweise nicht mehr von Classic Space Ende der 80er Jahre, sondern die Reihe wurde aber Futuron genannt. Ne?
Futuron,
ja. Da sahen die Farben haben sich ein bisschen geändert. Es war weiß dominiert, ne, bei den Raumschiffen.
Mhm.
Und die endlich bekamen die Raumschiffe, also die Astronauten, auch noch ein Visier für ihren Helm.
Bis jetzt
mussten die immer mit nacktem Gesicht durchs Weltraum. Und darauf spielt uns auch dieser Benny in dem Film an. Mhm. Der hat ja immer so einen kaputten Helm. Ne? Unten am Kinn ist er zerbrochen. Das ist halt das, was bei den dünnen ersten Helmen, da habe ich viele, viele Beispiele dafür auch hier. Ja, der Minifigur noch immer passiert ist, ne? Also die sind da schnell gebrochen.
Ja,
und lustigerweise wurde dieser Benny dann auch als Minifigur, es gibt ja diese Sammlerserien, diese Sammelfigurenserien, diesen Tütchen, oder bei den Sets zu einem Lego-Movie war er auch dabei. Der hatte natürlich einen Helm, einen mit angedeutetem kaputten Kinn. Also der war schon ganz, aber sah aus wie kaputt.
Ja, verrückt.
Also ein kleine Anspielung hat natürlich wahrscheinlich auch dann wieder nur die Erwachsenen verstanden, ne? Dass es auf die wirklich kaputten Helme damals oder die fragilen Helme angespielt hat. Ne?
Ja, genau. Also damals war die Plastikgusstechnik noch nicht so weit, ne? Um das ein bisschen besser zu machen und die Modelle waren noch nicht so ausgefeilt. Und das mit den Helmen, das war ja auch damals so, dass sie keine groß unterschiedlichen Helme hatten, ne? Sondern es war einfach nur so ein sehr, sehr einfacher Helm, wo dann vorne das Gesicht noch durchschaute. Wie gesagt, dann kam das Visier dazu. Aber
genau, die wurden dann auch damals in der Stadt wurden die als Motorradhelme benutzt. Ne?
Genau,
die
Polizei hatte den auch als Helm, glaube ich.
Ja, und Motorradfahrer.
Ne? Und selbst die Ritter, ne, hatten den eigentlich in der Grundform.
Ne? Genau, die allerersten, diese Ritter der gelben Burg, ne, die hatten dann aber da schon so ein kleines Rittervisier davor. Ah, ja, auch sehr, sehr teuer, wenn man das heute haben möchte. Ja, ja, und dann wurden die Helme ein bisschen robuster, ne, und bekam dann auch das war ein Futuron. Futuron bekam dann auch einen Gegenspieler, das war Blacktron.
Oh, das waren die schwarzen mit den weißen, gelben Steinen, ne?
Genau, also, ne, wir sind jetzt hier keine Fußball- Ruhrpott, Derby, Schalke gegen Dortmund, da wird man sagen, klar, die Gefahr, die ist schwarz-gelb. Und so waren auch die Blacktron-Typen. Das sollten dann die Bösen sein, ne? Die hatten, die waren auch irgendwie schwarz und hatten auch einen schwarzen Helm mit schwarzem Visier,
konnten gar nicht durchgucken. Die haben Planeten ausgebeutet, ne? Und die, keine Ahnung, die Forschung halt für schlechte Dinge gebraucht, ne?
Ja, wie auch immer da jetzt die Geschichte dahinter war, ne? Also da gab es dann auch eine schöne, das war so langsam der Beginn meiner, wie nennt man es so schön, die Dark Ages, ne, wenn man sich nicht mehr für Lego interessiert, weil man einfach in die Pubertät kommt, ne? Da kam ungefähr da auch Blacktron raus. Die hatte mal eine sehr schöne Command Base, ne? Ich gucke mal kurz hier in das kleine schlaue Büchlein rein. Wann kommt denn hier Blacktron? Ah, ja, also wir haben hier die Nummer 6848. Nee, das ist, glaube ich, was anderes. Ah, genau, genau, die 6987, Message Intercept Base. Ja, da konnte man irgendwie so große Elemente aufschieben, sodass da irgendwas rausfliegen konnte. So. Naja, da wurde schon für die damalige Zeit schon viel an Funktionen mit reingebracht. Und diese ganzen, ja, verschiedene Fraktionen, das hat sich dann etwas auch erweitert, ne, in den letzten nächsten Jahren. Da kamen noch weitere ja, unterschiedliche Space-Unterthemen mit dazu. Ne, zum Beispiel die, klar, wenn man jetzt hier die Guten und die Bösen hat, was macht man, was braucht man für die Bösen?
Eine Space die, Police.
Dann braucht man eine Space Police. Space Police, die waren dann blau und schwarz mit, ja, mit transparent roten Elementen, mit transparent roten Antennen, die dann teilweise auch so wahrscheinlich wie so, ja, so kleine Gefängniskabinen mit so ja, Laserstrahlen, die dann die Gefangenen davon abgehalten haben, da zu entfleuchen. Ne? Das war so ein bisschen modular, da kommt man diese, die waren immer bei allen Sets gleich, diese kleinen Kapseln, und die konnte man auch hin und her tauschen. Ne? Und da waren halt die Gefangenen dann drin. Ne? Also sie haben Jagd auf die Blacktrons gemacht.
Genau, das war 1989.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist dann irgendwann ein bisschen, ja, da kam noch Spyrius und solche Sachen dazu. Also unser Buch hier, das geht bis 1992. Ne? Also, was man übrigens auch nicht unerwähnt lassen darf, ein Highlight der auslaufenden Futuron-Serie war die Monorail-Bahn.
Auch Futuron, ne? Die war da auch so weiß und...
Genau, ne? Das ist halt wirklich eine, ne, mit extra Schienen, die dafür von Lego rausgebracht wurden, Monorail mit einem extra Motor, ne, der so mit dieser mittleren Zahnradstange dann daran entlanglaufen konnte. Ne? Damals ein riesengroßes Set, das ich glücklicherweise zu Weihnachten damals auch bekam, und es ist immer noch existent, steht noch bei meinen Eltern zu Hause. Also ich meine in Einzelteilen oder mittlerweile von meinen Kindern anders aufgebaut. Ja,
ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass wir beide mit dem Ding gespielt haben.
Ja, das stand noch eine Zeit lang dann auch im Wohnzimmer, weil der Platz war.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir es zusammen gebaut haben. Ich glaube, ich habe es als schon aufgebaut gesehen, aber dieses Modell, im Gegensatz zu vielen anderen Modellen, die man jetzt von Lego hat, hat wirklich sehr stark zum Spielen eingeladen.
Ja, das stimmt. Da konnte man wirklich zwischen zwei so Basen hin und her fahren und da irgendwas beladen. Na genau, es ging ja wirklich immer nur, ne, um so Frachten und Forschung und so, und dann wieder zurückfahren. Man konnte die Richtungen ändern. Ne, und, ja, es gab auch so automatische Richtungswechsler. Das ist eine schöne Sache. Diese Monorail-Geschichte kam dann später auch nochmal in zwei, drei anderen Sets vor. Ich glaube, es gab eine Flughafenbahn. Also Bahn zum Flughafen für die Lego City Welt.
Ah ja.
Auch so um den Dreh rum.
So und ähnlich später wie diese nochmal Flughafenbahn in Düsseldorf.
Ja, genau, sowas, ne? Ja. Ja, und später noch in einem anderen Space-Thema. Ich weiß nicht, ob es irgendein Police-Thema war, bin ich nicht mehr so. Das war die Dark Ages, aber es kam später nochmal vor.
Es gab dann ja noch M-Tron.
M-Tron,
magnetischen Elementen, ne? Das hatte ich aber auch nicht mehr im Kopf.
Ja. Da habe ich auch noch ein paar Sets gebraucht. Die waren, glaube ich, nur eine sehr kurze Phase irgendwann mal erstanden.
Ja, 90, 91 war das. Da letzten, die unter den Legoland-Claim und Namen erschienen sind. Danach wurde ja alles zu Lego Systems.
Genau, die hatten halt Magnete, um verschiedene Container aufzuheben und an die Raumschiffe anzudocken. Und auch da gibt es ein schönes Logo, das ist ein M.
Genau,
sehr schön. Schwarz, nee, also rotes M auf schwarzem Kreis.
Ja, cool.
Ja, und jetzt wahrscheinlich zu dem Jubiläum, also bringt Lego jetzt so peu à peu wieder dieses Logo in seine Sets ein. Also gibt es auch wieder eine, also es war, gehört es zu City, aber es gibt auch wieder Lego Space Sets, wo auch Astronauten wieder mit diesem Emblem auf den Torsos dann rum laufen, beziehungsweise im Weltraum tätig sind. Also gerade.
Das heißt, es gibt gar keine eigene Lego Space Thema mehr, also als Themenwelt bei Lego im Katalog oder so, sondern durch alle anderen Themensets durch, auch bei Duplo, glaube ich, und bei Lego Friends und ein paar anderen, natürlich auch bei Lego Ideas und Lego Icons, also dem Erwachsenen-Sets, den Plus 18-Sets. Da taucht das jetzt auf und die teilen sich jetzt so eine zusätzliche, so eine Banderole, so eine graue, ne, auf der dann Space steht.
Ja, genau. Und so wird das halt alles so, wird diesem Thema, glaube ich, ein bisschen gehuldigt einfach, ne, weil wirklich Lego weiß, ne, und das ist natürlich auch der Markt, ne, so, und unsere Altersgruppe, die da wieder drauf abfahren. Ich habe auch schon gehört von, ja, weißt du, Facebook, von vielen Erwachsenen, die sich das ein oder andere Set da gekauft haben und sagen, ja, das ist wirklich richtig gut und kann man schön zusammenbauen, schön mitspielen. Aber für mich bleibt
Ja, du bist so ein Nostalgiker, ne? Also du bist ja jemand, der Konvoluten und alte Sets aufkauft. Ich bin ja eher jemand, der mal zu neueren Sets greift oder mal auch eins ausleiht. Und ich glaube auch, dass der Galaxy Explorer, der jetzt vor 2022 jetzt nochmal rauskam, so ein Testballon von Lego war, ob dieses Thema nochmal zieht. Und es war, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Es ist eigentlich im Ausverkauf das Ding, nicht mehr in Produktion. Ich glaube, Ende 2023 sollte das Ding ausverkauft werden.
Ja, und ich warte immer noch darauf, dass er wirklich mal auch herabgesetzt wird. Ne? Weil Smith Toys ist ja immer noch im Preis von 90 Euro.
Ja, offiziell 99.
Und ich höre auch die ganze Zeit von den Amis, dass er doch bei Walmart für teilweise 30 Euro oder 30 Dollar gehandelt wird. Ne? Ja. Und dann nehmen sich 2, 3 davon mit, um das wirklich in 2 Jahren wieder für 300 Euro zu verkaufen. Nee.
Ätzend. Tja. Aber ansonsten, man muss schon sagen, für wie viele Steinchen sind da drin? Das ist ja nicht wenig, ne? Aber für 1254 Steinchen 100 Euro zu nehmen, das ist schon, ja, muss man wollen. Oder ja, Glück haben, es günstiger zu bekommen bei Resellern.
Es sind aber, man hat immer so dieses Gefühl, naja, früher war das alles nicht so teuer. Nee, früher war das alles noch viel teurer, wenn man so wirklich so die Kaufkraft das alles bedenkt. Ne? Also ich weiß doch, diese Monorail-Bar, die hat 200 D-Mark gekostet. Ne?
Ja.
Ich glaube, das ist, wenn man das umrechnet heute, weitaus mehr als 400 Euro oder 300 Euro, weiß ich nicht. Ich kann es wirklich nicht genau umrechnen, aber es sind nicht die 100 Euro, ne? Wo man sagen könnte, einfach nur verdoppeln oder halbieren. Ne?
Das stimmt.
Und man hat wirklich weniger Teile dann auch gehabt. Also viele größere Teile natürlich. Mhm. Ne? Heute kommt die Teilemenge durch ganz viele kleine zusammen.
Genau. Ne? Ich mag die das ja mit den kleinen Teilen, dass man sich in diese ganze Modular Buildings Reihe aus Creator Expert hat das ja auch gemacht. Aus sehr filigranen kleinen Teilen halt, ne, wirklich was sehr Ansehnliches zu bauen. Das ist echt schick.
Ja, klar, natürlich. Das früher war es natürlich sehr kantig und ich muss noch ein Beispiel noch zeigen. Zeigen ist gut, ne? Aber vor 1979, Lego hatte ja auch schon früher immer mal wieder, bevor es diese Minifiguren gab, noch das Thema Weltraum auch mal angeschnitten. Mhm. Wahrscheinlich auch so, ne, inspiriert, wie du gerade sagst, von der Mondlandung. Ja. Da gab es hier 1975, glaube ich, auch dieses Set 376. Ah! So sieht's aus.
367.
67, Entschuldigung.
Natürlich.
Genau. Das soll ja so wie die Apollo-Landefähre, glaube ich, sein. Ja, ne?
Und das ist sehr grob. Also, also ich glaube, niemand, der sich heute irgendwie Lego-Designer auch beim Hobby nennen würde, würde so ein grobes Set sich trauen, irgendwo einzureichen. Ne, es gibt ja diese Lego-Ideas-Plattform und auch viele andere Plattformen, wo man selbst als Hobby-Bastler Modelle einreichen kann. Und die sehen heute viel, viel filigraner aus, weil man aber auch viele halt verschiedene Teile hat. Das ist ja klar.
Da gab es hauptsächlich diese Basic Bricks, ne? So ein paar Schrägsteine, aber es ist nicht so was, wo man wirklich sowas überbrücken konnte, ne? Mit nochmal Zwischenschritten. Ne? Und in diesem Set, da gab es noch diese großen Figuren, diese Maxi-Figuren, werden sie Großkopf- oder Homemaker-Figuren genannt, die meistens bei ihren Sets einfach viel zu groß waren. Es gibt Sets mit Häusern, wo die solche winzigen Türen haben, wo die nie mal reinpassen. Da zum ersten Mal, dass Lego wirklich Figuren mit Köpfen auf den Markt gebracht hat. In dem Set sind zwar auch Köpfe dabei, aber meistens haben sie statt der Köpfe diese Helme auf.
Ah, ja.
Selbst aus Brick Build, ne?
Sehr schön.
Ja, also Leute, ich kann das ganze Thema Lego Space wirklich wärmstens empfehlen und vor allem, um sich ein bisschen Überblick zu verschaffen, dieses Buch Lego Space 1978 bis 1992, da kann man schön drin schmökern und vielleicht bekommt man auch mal Lust auf das ein oder andere Set, was man sich vielleicht mal gebraucht kauft oder vielleicht so, wie ich es gemacht habe, auch einen Sack voll altem Lego irgendwo mal kriegt und das ein oder andere gelbe transparente Scheibchen ist da drin und vielleicht ist da noch was mehr. Da kann man sich dann ein Spaceship zusammenbauen.
Ist übrigens irre, wie viele Lego-Bücher es gibt. Ne? Also ich habe ja vor ein paar Jahren mir ein schönes Lego-Buch schenken lassen. Dieses das wunderbare Lego-Buch. Zum 60. Jubiläum mit diesem Brick noch drin. Ne? Ersten klassischen Brick, den es so gab. Und wenn man mal in der Bücherei guckt oder in der Online, was es da an Büchern gibt, das ist schon wirklich interessant, wie viele da über Lego schon geschrieben haben. Also Lego auch als Marke natürlich. Auch wenn es heutzutage viele, viele andere Klemmbausteine gibt, ist der Fokus doch bei den Dänen.
Ja. Und was es
Ja.
natürlich früher auch gab in den 80ern, so Bauideenbücher, ne, wo
Ah,
man
richtig.
auch mit den ja, vorhandenen Steinen, ne, von den Sets was anderes zusammenbauen könnte. Ich gucke mal kurz zur Seite, was ich hier so habe. Also es gibt so vier oder fünf aus den 80er Jahren. Ne? Das berühmteste oder das wirklich Schöne ist hier dieses, das hier Geschichte von Bill und Mary erzählt, das berühmte Buch 6000. Das sind nämlich genau, ne, 1980 ist es erschienen, diese drei Welten, Ritter, Stadt und Weltall. Es geht da quasi um so eine kleine Geschichte mit zwei Figuren, einem Jungen, einem Mädchen, der Bill und die Mary. So wurden die, glaube ich, in Amerika genannt. In Europa hatten die keinen Namen hier in dem Buch. Die ja, mal ins Kino gehen zum Beispiel und kommen, da schauen so einen Science-Fiction-Film, kommen wieder raus, steht da dieses Raumschiff, dieses das mittlere, ne? Die 924. Und damit fliegen die halt in den Weltraum und da sieht man auch Möglichkeiten, wie man kleine Bauanleitungen, wie man die Schiffe ja, neu zusammenstellen kann, ne? Und mit den vorhandenen Steinen was Neues machen kann. Ganz toll. Und auch in den anderen, in den 80er Jahren erschienenen Bauideenbüchern gibt es auch Ideen für Space, ne? Also bis Emtron ist da, glaube ich, auch in einem Buch vorhanden. Und da kann man auch aus den Steinen Neues bauen. Gibt es heute jetzt auch nicht mehr so, ne, weil man ja, wie gesagt, die Sets so schlecht miteinander kombinieren kann.
Ja. Ich hab in dem Buch, was ich ausgeliehen hatte, in aus der Onleihe, da war auch ein Ideenset drin gewesen, mit dem man lernen sollte, wie man selbst Ideen entwickelt. Ne? Wie
Okay.
man die aufzeichnet. Ne? Es gibt so verschiedene Vorskizzen von Leuten, wie man von Seitenansicht oder von oberen Sicht, entweder ne, für Plates oder mit ganze Brick-Größen, Abständen, die man messen kann. Und da war das Beispiel auch ein Space Shuttle,
Ah, okay.
das er gebaut hat. Und genau. Und hat auch gezeigt, wie man das dann festhält. Ne? Also wie man anderen dann zeigt, wie man es baut. Also die einzelnen Bauschritte abfotografiert oder, davon gibt es im Netz auch genug, sich so CAD-artige Software runterlädt, die aber sehr einfach zu bedienen ist. Also nicht eine richtige CAD, womit Maschinenbauer arbeiten. Um halt solche Bilder zu machen, ne? Wie Legosteine zusammengesetzt werden.
Ja, genau. Ich glaube, da gibt es über Bricklink auch so etwas.
Ah ja. Ja, genau, ganz bestimmt. Genau, ein Aspekt wollte ich am Ende noch, falls du noch was hast.
Nö, ich wollte gerade sagen, das ist wirklich ein der Weltraum unendliche Weiten, ne? Das gilt auch für Lego und Classic
Richtig.
Space. Da haben wir wirklich nur die Oberfläche des Planeten gekratzt. Aber naja, das ist glaube ich, es ist Genüge getan. Ja.
In der Tat. Und wie gesagt, ich bin bisher von diesem Lego Space Thema kaum infiziert. Wie gesagt, ja, ich kenne es von dir. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich hatte selbst eigentlich nichts gehabt als Kind. Das Einzige, wo es mich in Weltraum zieht, ist auch ein kleines britisches Franchise, wovon ich vorhin auch schon die Melodie gehört hatte, als du
Ja.
angefangen hast mit dem Thema, obwohl das nicht direkt was mit dem zu tun hat, aber ich höre dann immer und ich habe ein Lego Ideas Set von Doctor Who.
Doctor Who.
Ja, das ist die TARDIS des 12. Doktors, gemeinsam mit Clara Oswald, zwei Daleks, ne, die Bösen, die immer wieder auftreten, und ein Weeping Angel, also einen versteinerten Engel, der, wenn man blinzelt, näher kommt und angreift. Aber wenn man ihn
Interessant.
wieder anschaut, wird er versteinert.
Also ich muss sagen, so wie es dir, ne, mit Classic Space geht es mir mit Doctor Who. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest.
Ja. Aber da geht es ja zum Glück auch weiter bei Doctor Who und immer wieder und immer wieder. Genau, und Doctor Who ist halt auch so ein Weltraum-Abenteuer-Geschichte, die jemand bei Lego Ideas aufgegriffen hat, ein Fan, und das, was dann wirklich umgesetzt wurde. Und passt ja auch schön zu den ganzen anderen Weltraum-Abenteuer, die man mit Lego, mit Futuron und Blacktron und Co. und der Space Police erleben kann. Und auf der anderen Seite hat aber Lego ja auch die Mondfähre damals gemacht, damit haben sie angefangen und haben auch in den letzten Jahren immer mal wieder, ich glaube, zwei oder drei Space Shuttles gemacht. Bei Lego Ideas, glaube ich, auch eine eine ISS, also eine internationale Space Station.
Genau, nicht in Minifiguren-Scale, sondern einfach so als Modell, ne?
Genau. Und so eine Minifigurenreihe hatten sie auch mit den berühmtesten Frauen, die bei der NASA gearbeitet haben.
Ja.
Auch sehr schick, tatsächlich.
Ja, und auch im Technikbereich gab es auch immer wieder einen Space Shuttle.
Ja, stimmt, richtig. Wird es auch dieses Jahr, glaube ich, wieder geben. Ne, habe ich in den Vorankündigungen gesehen, wobei Lego Technik ja auch nicht mehr, also das moderne Lego Technik auch nicht mehr meins ist.
Jetzt auch nicht mehr Technik, also es ist mehr Modellbau.
Ja, es geht mehr in die Richtung. Aber man merkt an diesen ganzen Dingen und der Vielseitigkeit, wie sehr eigentlich Lego das Thema Weltraum und All und Planeten und fremde Welten am Herzen liegt.
Ja, und im Moment ist es immer noch besetzt quasi von Star Wars.
Klar.
Aber da steige ich auch nicht mehr durch, weil es ja auch neben den klassischen Filmen auch diese ganzen Spin-offs auch mit Sets bedacht sind, ne? Ahsoka und wie sie alle heißen und der Mandalorianer. Alles findet sich dann kreuz und quer mit den Lego-Sets auch.
Genau, aber das haben wir ja schön abgegrenzt. Star Wars ist nicht Space. Das hat nichts mit Science-Fiction zu tun oder überhaupt mit Wissenschaft und alle anderen sind eher wissenschaftlich angelehnt in ihrer Art und Weise, auch wenn es sehr fantastisch manchmal ist, also Fiktion.
Mhm. So. Aber faszinierend.
Absolut.
Wer sagt das?
Faszinierend.
Ist das nicht auch der Kerl aus der anderen Science-Fiction-Welt? Nicht Star Wars, sondern Star Trek? Ist das
Data?
Sagt der nicht immer faszinierend? Ich weiß nicht. Also auch das, da habe ich keine Ahnung von. Star Trek.
Naja, wir beide wieder, ne? Schreibt es uns in die Kommis.
Ja, wie sonst auch. Also Mr. Holly J. oder wer auch immer uns da antwortet.
Und am Ende habe ich noch einen Musiktipp mit.
Ja, bitte.
Wir mögen den Künstler, der es ursprünglich gemacht hat, sehr. Er hat letztens seinen 77. Geburtstag und hätte ihn gehabt. Nein, hätte. Jubiläum und so, ne? Wisst ihr ja alle. Also vor 77 Jahren ist er geboren. Ich glaube, diesem werten Künstler lag das Weltall auch sehr am Herzen.
Natürlich,
auf jeden Fall
natürlich.
Auch Abenteuer und Geschichten, die im Weltraum stattfinden, in seinen Songs erzählt. Und wer. Und Wilco, eine amerikanische Band, hat vor ein paar Jahren schon live aufgenommen und jetzt auf YouTube veröffentlicht. Reiner Ton, das ist nicht zu sehen. Und es handelt sich um Wilco und die Space Oddity von David Bowie.
Ja, ein nicht, wie soll ich sagen, ein immer aktueller, immer moderner Song, ja.
Absolut. Er klingt auch hier wieder sehr nach Bowie und sehr modern. Er ist eine Live-Aufnahme, wo, ich glaube, ich habe den Song schon so oft gehört und auch kurz nach seinem Tod auf dem Konzert irgendwie, wo das Video nochmal abgespielt wurde. Und schon bei der ersten Note fangen die Fans an zu jubeln, weil sie wissen, was es ist. Und bei dieser Live-Aufnahme war ich völlig irritiert, dass sie bei den ersten Tönen es nicht wussten, sondern erst den ersten Akkord brauchten, um zu merken, was denn gespielt wird.
Sehr schön. Werde ich mir anhören? Werde ich mir anhören.
Hört es euch an, du Mitch auch. Und was wir uns jetzt auch anhören, ist, glaube ich, folgendes:
Das Spacey Outro. Ja, da haben wir es wieder.
Da ist es. Knackt und knistert und tüdelt gleich rum. Herrlich.
Irgendwelche Morsezeichen von Aliens könnten das natürlich sein, ja.
Maßen ist zu öffnen. Schon über die Mars, Live on Mars Reihe haben wir gar nicht gesprochen. Aber es war nicht unsere Zeit.
Lost in Space.